Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Wir schauen uns heute eine besondere Bühneninstitution an, das Agora-Theater, das Theater der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien, das in diesem Jahr sein 40. Bestehen feiert. Wir sprechen gleich mit Regisseur Felix Enslin über das Jubiläum und über die aktuelle Produktion, Die drei Leben der Antigone von Slavoj Žižek. Außerdem werfen wir einen Blick auf den Bundeskongress der freien darstellenden Künste, der zurzeit im Berliner Hau stattfindet. 1980 wurde das Agora-Theater gegründet, das Theater der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien. Heute stellt es 230 Aufführungen pro Jahr auf die Bühne und tourt durch ganz Europa. In der kommenden Woche macht es nun Station im FFT, im Forum Freies Theater Düsseldorf, mit der aktuellen Jubiläumsproduktion »Die drei Leben der Antigone«, geschrieben von Starphilosoph Slavoj Žižek. Ein eigentlich als unspielbar geltendes Stück, das damit seine Erstaufführung in Deutschland erlebt. Inszeniert hat es Felix Enslin, selbst Philosoph, Hochschullehrer und Regisseur. Er hat unter anderem auch den Briefwechsel seiner Eltern Gudrun Enslin und Bernward Vesper herausgebracht und hat offenbar keine Angst vor schwierigen Texten am Theater. Vor unserer Sendung konnte ich mit Felix Enslin sprechen und habe ihn erst einmal gefragt, wie seine Verbindung zum Agora-Theater entstanden ist.
Das waren Gespräche. Ich habe einen neuen Freund gewonnen, Kurt Potener, der künstlerische Leiter wurde nach dem Tod des Gründers des Agora-Theaters, Marcel Krämer, der vor 40 Jahren die Agora gegründet hat, zuerst als Laientheater, entstehend aus Studententheater in Liège, und dann zurückgekehrt ist in seine Heimat, die deutschsprachige Gemeinschaft in Belgien, und dort als Lehrer tätig war und zuerst mit einer Laientruppe angefangen hat zu sagen, okay, 80er Jahre, die Revolution kommt nicht, was machen wir? Wir können eine Partei gründen, gibt's schon genug, wir können was anderes machen, aber eigentlich lass uns Theater machen und versuchen, unsere Geschichte hier aufzuarbeiten. Und das Erste, was sie damals gemacht haben, ist, die Ermittlung von Weiß zu spielen und damit natürlich den Finger in die Wunde der Region zu legen, die deutschsprachig war, die in den späten 30er Jahren, Mitte 30er Jahren erlebt hat, dass die Heimatdeutsche Front gegründet wurden als Partei derjenigen, die heim ins Reich wollten. Gleichzeitig gab es 50% andere, die was ganz anderes wollten. Und das Agora-Theater ist eigentlich das Signal gewesen, zu sagen, wir stellen uns unsere Geschichte. Und von da aus hat das Agora-Theater seinen Weg genommen. Erstmal 30 Jahre lange als hauptsächlich Laientheater. Langsam kamen Profis dazu, es kam Förderung dazu. Es wurde eine Nische entwickelt im Kinder- und Jugendtheater. Und da hat die Agora bis heute europaweit einen führenden Ruf. Gleichzeitig hat Marcel Krämer immer auch den Anspruch entwickelt, das Abendprogramm zu bespielen. Und dann kam es zu dem Zufall, dass Mitte des ersten Jahrzehnts der 2000er Jahre die deutschsprachige Gemeinschaft gesagt hat, okay, wir verstehen, das ist wirklich wichtig, was ihr hier macht. Ihr tragt auch unseren Namen nach außen. Dazu muss man sagen, wir spielen 5-7% unserer Produktion nur zu Hause sozusagen, also in St. Vith oder in der deutschsprachigen Region. Der Rest ist Tournee durch Europa. Und wir spielen auch fast alle Stücke sowohl auf Deutsch wie auch auf Französisch, und zwar mit den gleichen Spielern. Das ist ein Merkmal des Agora-Theaters. Und dann, das ist das Tragische, in dem Moment, wo die Politik wirklich gesagt hat, wir anerkennen das, wurde das Agora-Theater sozusagen strukturell finanziert. Aber in dem Moment, wo der große Gründer abtrat. Und danach hat die Agora viele Jahre zuerst versucht, ein bisschen, würde ich sagen, die Methodik und die Logik des Gründers aufrechtzuerhalten, in einem fast orthodoxen Sinne. Und dann vor 3 Jahren, durch Begegnungen, die ich mit dem künstlerischen Leiter hatte, mal gab es die Einladung für mich, da teilzunehmen, mich einzubringen. Und seither, denke ich, können wir von der dritten Phase der Agora sprechen, dass wir versuchen, sozusagen dem Erbe zwar treu zu bleiben, aber das ins Hier und Heute zu bringen.
Das haben Sie jetzt auch mit Ihrer aktuellen Inszenierung getan, mit dem Stück Die drei Leben der Antigone, geschrieben von Philosoph Slavoj Žižek. Wie gehen Sie denn an so einen schwierigen philosophischen Text heran?
Na, erstmal ist die Basis dessen, wovon Slavoj Žižek ausgeht, kein philosophischer Text, sondern einer der Gründungstexte der westlichen Kultur, nämlich Sophokles' Antigone. Der Zugriff, den Žižek sich leistet, ist in einem gewissen Sinne aus philosophischen Überlegungen hervorgegangen, nämlich, was passiert, wenn wir die griechische Tragödie, die berühmterweise ein Schicksal vorzeigt, das sich selbst nicht entrinnen kann, mit der judäo-christlichen Idee der Erneuerung, des Neuanfangs, der Wiederauferstehung, der Möglichkeit, immer wieder ein anderes Ende zu der gleichen Geschichte zu denken, Möglichkeit über die Wirklichkeit zu stellen. Und das ist, was er ein Lehrstück nennt und ganz bescheiden ja auch sagt, liebe Leute, ich bin Slavoj Žižek, ich bin der, der euch einheizt, ich bin der, der auch in klügster Weise über Hegel, Lacan und andere schreiben kann, aber ich bin kein Literat. Das macht er sehr deutlich und gibt uns dieses Gedankenexperiment als Lehrstück. Aber natürlich, das darf man, glaube ich, sagen, ohne ihm zu nahe zu treten, ohne die schriftstellerische Kompetenz, die Precht zu dieser Idee des Lehrstückes bringt. Und das ist in der Tat eine Problematik, die wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass das Stück, nachdem es in 5, 6, 7 Sprachen als Buch veröffentlicht wurde, lange nicht gespielt wurde. Jetzt ist es auch auf der Tagesordnung. Ne? Also neben unserer Uraufführung gab es bereits vor wenigen Monaten, das ist jetzt in der Wiederaufnahme, in der Oper in Stuttgart, eine Opernfassung. Das Nationaltheater Kroatien spielt in Liegen Gastspielen mit einer Inszenierung des Stückes auf Kroatisch. Wir machen die deutsche Uraufführung.
Und warum, also, glauben Sie, ist das jetzt so weit? Warum ist das jetzt in der Luft, dass man das Stück jetzt doch spielt?
Ich glaube, es geht um die Frage der Möglichkeit. Wie können wir denken, dass sich Dinge tatsächlich ändern können oder können sie sich ändern und unter welchen Voraussetzungen? Was sind die subjektiven, individuellen, aber auch kollektiven Voraussetzungen, dass, wie der berühmte Slogan der 80er, 90er Jahre hieß, eine andere Welt möglich ist?
Aber auf der Bühne sind es ja nicht nur Gedanken, da werden ja auch Dinge passieren, da muss die Sinnlichkeit schon hergestellt werden. Wie gehen Sie da konkret ran?
Also das eine ist, wir haben uns die Aufgabe gestellt, die Sache noch ein bisschen komplizierter zu machen.
Ach, wie schön.
Nämlich nicht nur das Lehrstück zu spielen, sondern wir haben nicht eine Antigone, die alle drei Möglichkeiten durchspielt, sondern wir haben drei Antigones. Wir haben zwei Kreons, wir haben zwei Chorführer, wir haben zwei Haimons. Ich war ganz begeistert, Anna zu finden, eine Rubrik, die aus der jungen Agora kommt, ist 17 Jahre alt, geht noch zur Schule, unfassbar tolle Spielerin. Dann haben wir eine Antigone, Daniela Scheuren, die wir inszenieren als eine Exil-Antigone, die, nachdem sie gewonnen hat, beziehungsweise das Volk gegen sie aufgestanden ist und sie im Flugzeug geflüchtet ist, im Londoner Exil in der Luxuswohnung sitzt und sich mit Ismene darüber unterhält, wie man jetzt eigentlich die Rechte an HBO verkaufen kann für die Geschichte. Oder wir haben ganz am Anfang Galia de Backer als ganz klassische Sophokles-Antigone, die mit Ismene den Kampf ausführt, mit ihrer Schwester. Was ist besser, Anpassung oder Widerstand? Die Sinnlichkeit stellen wir her durch die unterschiedlichen Körper, durch 10 Spieler, die permanent auf der Bühne sind, sich zueinander verhalten und dann, und das ist das ganz wesentliche Faktor bei der Agora, ein unfassbar tolles musikalisches Ensemble. Wir machen ganz schön viel Musik.
Und Sie werden nicht nur Musik machen, Sie werden sich auch mit Slavoj Žižek treffen bei einer Diskussionsveranstaltung und über diese Themen sprechen. Was erwarten Sie von dieser Diskussion? Er ist ja doch ein sehr spezieller Typ, auch wenn es bei öffentlichen Diskussionen die entsprechenden Publikumsreaktionen gibt. Glauben Sie, da wird es hoch hergehen?
Auch das kann und kann nicht so sein. Also ich kenne Slavoj Žižek seit 20 Jahren. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4, 5 Podiumsdiskussionen mit ihm schon gemacht. Jetzt muss ich wahrscheinlich irgendwo auf Holz klopfen, damit ich mich nicht verwünsche. Bis jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich zu den Leuten gehöre, die mit ihm eine ganz vernünftige Diskussion führen können. Ich schätze ihn sehr. Es war für mich jemand, der mich geleitet hat intellektuell in meinem Weg. Das heißt nicht, dass ich kritiklos bin. Er ist auch schon Provokateur, das ist überhaupt keine Frage. Auch mit mir auf der Diskussionsbühne. Wir haben vor kurzem einen neuen Studiengang gegründet in meiner Akademie. Ich bin Professor an der Akademie für Bildende Künste in Stuttgart. Wir haben einen Performance-Studiengang Körpertheorie und Poetik des Performativen gegründet und Slavoj war so nett, zur Eröffnung zu kommen. Wir haben damals eine Diskussion geführt und da kommen natürlich alle Ebenen zur Sprache. Es kommen junge Studierende, die sagen, Moment, die Art und Weise, wie du sprichst, das geht uns gegen den Strich, da haben wir Fragen. Und es gibt aber auch sehr intensive, klare philosophische und inhaltliche Auseinandersetzungen. Ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen wahnsinnig. Warum sage ich zu, dass ich nach einem Stück, das ich selber inszeniert habe, mit Slavoj darüber rede? das ist so ein bisschen Höchststrafe, aber irgendwie habe ich auch Lust drauf.
Sagt Felix Enslin. Seine Inszenierung von Die drei Leben der Antigone hat Deutschlandpremiere nächste Woche Mittwoch am Forum Freies Theater Düsseldorf. Slavoj Žižek ist als Gesprächsgast vor Ort am 24. Januar. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. Utopia jetzt, so heißt das hoffnungsvolle Motto des Bundeskongresses der freien darstellenden Künste. Um Machtstrukturen und das Verhältnis zur diversen Gesellschaft geht es seit Donnerstag bei den Veranstaltungen und Diskussionen im Berliner Theater Hebbel am Ufer. Oliver Kranz hat sich für uns unter die Teilnehmer gemischt.
Früher sprach man von der freien Szene und hat es mit einem schwer überblickbaren Bereich zu tun. Experimentierfreudig, anarchisch, wild, kaum auf einen Punkt zu bringen. Die Künstler sprachen nicht mit einer Stimme, was ihrem politischen Einfluss nicht gerade zuträglich war. Heute gibt es den Bundesverband der freien darstellenden Künste, der 2300 Mitglieder hat und etwa 26.000 Kulturschaffende im gesamten Bundesgebiet repräsentiert. Eine durch und durch geachtete Institution. Zur Eröffnung des Kongresses sprachen die Kulturstaatsministerin Monika Grütters und der Berliner Kultursenator Klaus Lederer. Der Prestige- und Bedeutungszuwachs der freien Szene ist mit Händen zu greifen. Und das Alternative? Janina Bendusky, die Vorsitzende des Bundesverbands, holt tief Luft.
Das Kongressprogramm ist aus einem Abstimmungsprozess in der Szene entstanden. Wir denken schon, dass eine gewisse Form von professionalisierten Gesprächsformaten eine gewisse Freiheit erst ermöglicht.
Deswegen gab es zum Auftakt des Kongresses einen Workshop zum Thema »Wie kommuniziere ich effektiv? Wie kann ich Kritik äußern, ohne zu verletzen?« Das zeigt, wie viel den Organisatorinnen an konstruktiven Gesprächen liegt. Es sollen Visionen entworfen werden, aber auch konkret umsetzbare Konzepte. Zum Beispiel zu den Themen Diversität, Nachhaltigkeit und Solidarität, die in sogenannten utopischen Räumen diskutiert werden. Jeweils 14 Stunden haben die Organisatorinnen dafür eingeplant. Die Beteiligung hält sich allerdings sehr in Grenzen. Das lange Format kommt nicht gut an. Und das ist doch kein Wunder, denn es gibt andere, kürzere und ebenfalls wichtige Veranstaltungen, die parallel laufen. Als gestern Martina Grohmann vom Theater Rampe in Stuttgart und der Hamburger Kultursenator Carsten Broster über die Freiheiten der Kunst diskutierten, war der Saal voll.
Die eine Gefährdungsdimension ist die, die alle miteinander hier im Raum kennen. Das ist schlicht die Frage, stehen die Ressourcen zur Verfügung, um Kunstfreiheit in Anspruch nehmen zu können? Und da würde ich die Unterscheidung zwischen öffentliche Förderung gut, privatwirtschaftliches sozusagen Selbsterwirtschaften schlecht, nicht in der Schärfe halten, wie das der eine oder andere tut, gerade in Zeiten, in denen wir durchaus erleben können, dass die öffentliche Hand aufgrund von Wahlergebnissen, aufgrund von politischen Situationen an der einen oder anderen Stelle im Land in eine Situation gerät, wo es nicht mehr selbstverständlich ist, dass ich davon ausgehen kann, dass ich den wohlmeinenden, sich aber ansonsten heraushaltenden Förderer auf Seiten des Staates habe.
Für einen Kultursenator ein bemerkenswertes Statement. Die Zeiten, in denen sich Kulturpolitik auf die Verteilung von Fördergeldern und ein bisschen Standortmarketing beschränken konnte, seien vorbei, sagt Carsten Broster.
Kunst und Kultur sind jetzt eines der Hauptauseinandersetzungsfelder der politischen Debatte. Dafür hat die AfD gesorgt. Die AfD kulturalisiert Politik und politisiert Kultur.
Wie man sich gegen Angriffe von rechts zur Wehr setzen kann, ist ein großes Thema des Kongresses. Und auch das ist bemerkenswert. Während es der freien Szene früher vor allem um einen fairen Anteil an den öffentlichen Fördergeldern ging, streitet sie heute für die Kunstfreiheit an sich. Doch auch über das Finanzielle wird diskutiert. Wie lässt sich eine faire Bezahlung freier Künstler erreichen? Janina Bendusky betont:
Wir erhoffen uns sehr, dass unser Konzept der Empfehlung von Honoraruntergrenzen für selbstständige Arbeit sich weiter durchsetzt. Das hat der Bundesverband bereits vor 5 Jahren verabschiedet, aber ist immer noch nicht in allen Bundesländern und allen Kommunen wirklich durchgesetzt.
Doch Schritt für Schritt kommt der Bundesverband diesem Ziel näher, mit sachlichen Argumentationen und realistischen Forderungen. Doch was ist mit den Utopien, die im Titel des Kongresses eingefordert werden? Janina Bendusky schlägt vor, in Zukunft mehr auf Nachhaltigkeit zu achten.
Also Nachhaltigkeit ist ja nicht nur ein Konzept, was rein auf ökologischen Kriterien basiert, sondern das bedeutet ja insgesamt ein substanzielles Arbeiten, in dem man sich schon überlegen kann, wo zum Beispiel zu viele Premieren passieren. Also wie lange können Stücke leben? Wie werden die nachhaltig auf Tour gebracht? Wie können sozusagen Menschen auch nachhaltig an einer übergreifenden Idee arbeiten? Und dieser Punkt des Ausstiegs aus der reinen Projektlogik, aus der kurzfristigen Zyklen von Kunstproduktion hin zu so einem nachhaltigen, gesellschaftsbasierten Arbeiten, ist, glaube ich, eine Fragestellung, die für uns schon sehr interessant ist.
Die letzte Veranstaltung des Kongresses, die morgen von 10 bis 14 Uhr laufen wird, heißt Hallo Realität. Sie soll die visionären Ideen, die bei den vorherigen Diskussionsveranstaltungen zur Sprache kamen, bündeln und konkrete Forderungen formulieren. So viel Realismus muss sein. Schließlich will sich der Bundeskongress der freien darstellenden Künste als politisch handlungsfähige Institution präsentieren.
Oliver Kranz über den Bundeskongress der freien darstellenden Künste. Weiter diskutiert wird noch heute und morgen am Berliner Hau. Lebendige Gespräche über das Theater, die gibt's auch jeden Monat im Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de. In der neuesten Ausgabe sprechen meine Kollegin Susanne Burkhardt und Elena Philipp von Nachtkritik.de über die omnipräsente Live-Musik in Theateraufführungen mit dem Volksbühnenmusiker Sir Henry. Wir hören mal rein.
Also meine Frage wäre eigentlich, glaubt ihr, dass es so ist, dass manche Theater kalkuliert namhafte Bands oder Künstler sich holen, damit die Leute ins Theater kommen?
Das ist wahr und es ist öfters nicht gelungen, weil da stoßt man gegen das gebildete Komponist, der kommt rein und sagt, ich stempel meine Identität auf den Produktion. Während Sprechtheaterregisseure am meisten wollen eine dienende Funktion, der sich shaped mit den Produktionen selbst, der determiniert erst an den Premierenabend, wie es klingen soll, statt einzukommen mit einer schon vorgefertigten Identität. Du stößt auf einen sehr wichtigen Punkt.
Das heißt, weniger begabte Regisseure laden sich lieber eine Starband ein, weil dann haben sie zumindest schon mal diesen Stempel, dass da irgendwas toll ist.
Weniger erfahrene Regisseure, ich würde sagen, okay. Ja.
Jetzt nochmal zu dem ganz kurz zum Abschluss zum Kommenden. Was glaubst du, Sir Henry, wie wird das deutsche Theater aussehen, wenn diese Welle musikaffiner Schauspieler und Regisseurinnen die Bühnen flutet? Gibt es dann noch irgendwie das alte pathetische Schauspielertheater oder was ist deine Vision für die Zukunft?
Musik war immer nötig, es war immer Architektur, es war, sagen wir mal, für Schauspiel selbst, Naturalismus ist die Komponieren von Realismus. Weißt du, was ich meine?
Nicht ganz.
Man nimmt reelles Benehmen und man macht eine Partitur daraus. Mhm. Daraus entstand Strasberg Naturalismus. Nicht ganz echt ist eigentlich boring. Also in dem Sinne, Schauspiel selbst ist Musik. Mhm. Ich sehe Motion Sensors in der Zukunft, ich sehe Interactive Theater mit Publikum, nicht mehr dieses alles aus einem Guss Romantik der 19. Jahrhundert. Ich sehe das ganze Landschaft explodieren innerhalb 10 Jahren und es freut mich riesig.
Musikalische Zukunftsaussichten beim Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt, selbstverständlich auch bei deutschlandfunkkultur.de. Da können Sie auch die Beiträge unserer Sendung jederzeit nachhören. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Hier geht's jetzt weiter mit dem Filmmagazin Vollbild. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Samstag.